Hallo und ein herzliches Willkommen in einer neuen Folge des Geld und Bier Podcasts. Wir freuen uns sehr, dich hier begrüßen zu dürfen zu dieser, ja, fast Jubiläumsfolge. Wir werden nachher noch drüber plaudern. Bevor wir das aber tun, das Hinweis auf den Disclaimer, das alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhandeln gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigen. Den gesamten Disclaimer findest du auch in den Shownotes bzw. in der Videobeschreibung. Und wenn wir an Underlayings beteiligt sind, was bei den meisten der Fall ist, indirekt über Konstrukte wie den MSCI World, aber wenn wir direkt beteiligt sind, sagen wir es auf alle Fälle dazu. Und damit, ja, Dominik, Prost mit Wasser heute, mein Lieber.
Cheers.
Prost, Prost. Ja, schön, dass wir wieder hier miteinander verbunden sind. Wir hätten ja heute an und für sich die 52. Podcast-Folge und damit Jubiläum. Aber wir haben gesagt, die letzte, die nicht so funktioniert hat, die zählen wir nicht. Also nächste Woche. Nächste Woche ist dann unser Einjähriges. Hast du mich doch lieb.
Absolut. Ich freue mich auf viele weitere schöne Jahre.
Sehr gut, sehr gut. Ja, wir haben einige interessante Dinge heute mitgebracht. Du hast die Nvidia Earnings zerlegt. Jason Wang kann sich schon warm anziehen, glaube ich. Und ja, und einige andere interessante Dinge. Wir sprechen natürlich über die Märkte, wir sprechen über die Fed und vieles, vieles mehr. Dominik, schieß mal los.
Ja, also wir haben eine ganz spannende Woche hinter uns, also nicht nur die Nvidia Earnings, generell war es ein ganz spannendes Thema. Also wir haben ja sehr viel erlebt die Woche, aber im Fokus eben die Nvidia Earnings nachbörslich am Mittwoch, glaube ich, war es, ne?
Ja.
Und genau, Aktienmarkt rallied in nachbörslich 5% und hat das Ganze aber dann wieder reversiert, was ich eigentlich auch genauso prognostiziert hatte, kann man auch gut nachlesen bei uns in der WhatsApp-Gruppe, wo ich das genau nachbörslich dann gesagt habe, dass es eine Übertreibung ist. Und ich möchte heute zerlegen im Detail wirklich granular, warum ich zu so einer Aussage gekommen bin und warum ich denke, dass das einfach kein nachhaltiger Boom ist. Wirklich im Detail, es gibt super Analysten draußen, die das wirklich schön aufgedröselt haben. Ich habe das jetzt ein bisschen zusammengesucht, versucht in Kontext zu bringen und übersetzt. Und wir sehen ja jedes Jahr oder jedes Quartal sehen wir halt, dass Nvidia immer wieder die Zahlen an Double Beat meistens hinlegt sogar, vor allem auf der Revenue-Seite. Und was man gesehen hat auf jeden Fall ist, dass Nvidia das 9. Mal in Folge die Quartalserwartungen übertroffen hat um genau 2 Milliarden Dollar. Jetzt, okay, na gut, da kann man jetzt nicht so viel reininterpretieren, aber es sind immer genau 2 Milliarden. Also immer so grad drüber, dass man es halt irgendwie schafft, die Zahlen zu brechen, die Erwartungen. Und jetzt ist ein großes Thema, das im Raum steht, ist, dass man es ohne Kundenfinanzierungen, also die steigenden Forderungen, hätte Nvidia die Erwartungen um 3,49 Milliarden Dollar verfehlt. Und jetzt ist die Frage, warum ist das so? Und dazu vielleicht die erste Einblendung, wenn du auf meinen Screen rüberschaltest. Und da geht es um die sogenannten Account Receivables. Generell rennt es normalerweise so, dass die normale Umsatzerfassung so ist, der Kunde kauft die GPUs von Nvidia, der Kunde zahlt sofort und der Umsatz wird verbucht. Das ist der, wie man meinen sollte, der normale Ablauf. Was macht Nvidia? Nvidia macht es derzeit so, der Kunde kauft die GPU, Nvidia gibt dem Kunden einen Kredit, der Umsatz wird sofort verbucht, obwohl das Geld noch nicht da ist. Das ist einmal der erste spannende Punkt zu wissen. Und das wird eben verbucht unter den sogenannten Account Receivables. Und diese noch nicht bezahlten Rechnungen stehen in der Bilanz unter Account Receivables eben, das sieht man hier, auf 33 Milliarden angeschwollen im Oktober 26, vom Jänner mit 23 Milliarden. Das heißt, wir haben da eine Ausweitung um 10 Milliarden und zum vorherigen Quartal im Juli haben wir da von 27 auf 33 die Ausweitung. Das bedeutet einfach, wir haben da eine Steigerung in Assets, die verbucht werden als Umsatz, die, wo die Zahlungen nicht geleistet wurden. Und das ist ein gravierender Unterschied, weil ob man das wirklich als Umsatz verbuchen kann, ich meine, ich stelle das schon in Frage. Und da wird jetzt heftig diskutiert drüber, im Netz auch, ob das so wirklich, wirklich funktioniert, weil Nvidia braucht immer mehr Umsätze. Diese Fantasie von der ewigen Umsatzsteigerung, die muss weiter funktionieren, um diese Fantasie des KI-Hypes eben voranzutreiben. Und das ist eben genau das Problem. Also man sucht sich jetzt dann quasi fiktive Absatzmärkte und versucht eben diese Umsätze aufzublasen, um diese Erwartungen zu erfüllen, um diese Prognosen, die man gibt, immer weiter zu erfüllen. Und die Frage ist, ob das mit diesen Account Receivables überhaupt wirklich nachhaltig so gut funktioniert. Das heißt, die Umsätze von Nvidia wachsen. Immer weniger davon ist aber echtes Geld, echte Zahlung, sondern Zinsversprechen oder Zahlungsversprechen eigentlich. Und Nvidia meldet dafür, wir haben die Erwartungen übertroffen. Und meiner Meinung nach ist das, ich weiß jetzt nicht, ob man es Betrug nennen kann, Accounting Fraud oder so, aber also ja, questionable ist es auf jeden Fall, also hinterfragbar. Und da sind wir auf jeden Fall, wenn man das abzieht, wenn man das quasi abzieht, was da an Accounts Receivable reported wurde, dann muss man eigentlich klar sagen, hat man die Erwartungen nicht übertroffen. Und wenn man das ausgewiesen hätte, dann wäre es kein Double Beat geworden, sondern dann wären es schlechtere Zahlen geworden. Und da ist dann die Frage, wie reagiert der Markt drauf, wenn dann wieder das erste Mal die Umsatzerwartungen nicht schlägt? Jensen Huang hat in einem Statement gesagt, die Welt geht unter, wenn Nvidia nicht liefert. Und ich meine, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber das ist halt schon ein Thema, das wir auf jeden Fall im Auge behalten sollten.
Absolut.
Bitte?
Absolut.
Was jetzt noch dazu kommt, ein paar Red Flags. Und zwar, was wir noch dazu sehen, sind die Accounts Receivable hier in blau dargestellt, die immer weiter wachsen. Also wir fangen da an beim dritten Quartal 2023 und dieser blaue Balken steigt stetig an. Und aber was auch ansteigt, ist der orangene Balken. Und das sind die Inventories in Billion, also in Milliarden Dollar gerechnet. Die Inventories sind quasi die Lagerbestände. Jetzt hat Jensen Huang aber im letzten Q3-Meeting gesagt, die Sales are off the charts. Also die Verkäufe sind quasi, ja, übersteigen alles, was man jemals gesehen hat. Und wenn die Verkäufe so stark sind, dann ist die Frage, warum wachsen die Lagerbestände? Und das muss man halt auch irgendwie in Frage stellen, warum wachsen die Lagerbestände und ob es auch wirklich die richtige Strategie ist, Chips auf Lager zu legen. Also ich meine, es gibt viele Dinge, die schnell an Wert verlieren. Also bei einem Neuwagen zum Beispiel, wenn du den Schlüssel umdrehst, ist einmal 30% weniger wert, jetzt überspitzt gesagt. Bei Chips ist ja die Frage, wie lange haben die eine Abschreibphase? Ne? Also derzeit wird bei den ganzen Tech-Unternehmen werden die Chips über 5 bis 6 Jahre abgeschrieben und nach 2 Jahren sind sie eigentlich alt. Spätestens nach 2 Jahren. Wenn ich jetzt sowas auf Lager lege, auch noch nicht einmal verkauft, also umso länger die auf Lager liegen, umso schlimmer wird's. Die Frage ist, kriege ich das dann überhaupt noch los? Werden die überhaupt noch gebraucht? Und das ist halt ein weiteres Thema und sehe ich halt auch ziemlich kritisch. Ne? Hast du da vielleicht eine Meinung zu den Lagerbeständen?
Ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind das doch die ein bisschen schwächeren Chips, also nicht die Blackwell, glaube ich, sind die neuesten, die in den USA verkauft werden, sondern die schwächeren, die eigentlich nach China verkauft werden sollten, aber nicht verkauft werden können. Hast du da Informationen dazu?
Kommt dann in den nächsten Charts.
Aha, okay.
Zu den Ländern, wo man hinverschifft. Und das könnte halt zum Beispiel bedeuten, dass die GPUs eigentlich oder die Chips gar nicht verkauft werden können oder wollen, dass da keine Nachfrage gibt, sondern dass Nvidia quasi die verschenken muss und das auf Finanzierung. Und da ist halt auch wieder die Frage, ob das nicht aufgeblähte Umsätze sind. Also das wird derzeit heiß diskutiert, wie Jensen Huang da quasi die Bilanzen schön zeichnet und da vielleicht im nächsten Chart sieht man schön die Inventories, wie die explodieren, also eben diese Lagerbestände in grün. Und aber die Revenues, Percent Change, also die Umsatzsteigerungen im Prozent, zurückgehen seit April 2024. Und das aber massiv zurückgehen teilweise. Ne? Und gegengleich steigen diese Lagerbestände an. Und das ist halt schon ein Thema, wo man definitiv hinschauen muss und wo man das hinterfragen muss. Also die meisten Leute schauen halt wirklich nur auf die nackten Zahlen und sagen, okay, wir haben wieder einen Beat, wir haben wieder nominal alles geschlagen, aber man muss da halt wirklich unter die Oberfläche schauen, was da wirklich, wenn man wirklich in die Zahlen wälzt und da wirklich reinschaut, dann ist dieses Narrativ einfach nicht mehr so zu halten, meiner Ansicht nach. Also ich sehe das schon schwer kritisch, vor allem weil da jetzt auch diese Circle-Financings, diese Kreisfinanzierung, dass eigentlich jede Tech-Firma sich gegenseitig finanziert, ja. Aber dazu kommen wir noch später, da hast du ja auch eine gute Analogie zum Sport einmal gebracht. Und was man da jetzt noch sagen muss, zum Beispiel, das ist jetzt ein Auszug aus den Quartalszahlen, und da steht halt quasi drinnen, 34% der Rechenzentrumumsätze kommen von 2 Kunden. Und wenn man das dann weiterspielt und dann noch weiter runter geht, 66-84% aller Umsätze gehen in die USA. Du baust hier Klumpenrisiken auf. China wird halt hier eigentlich komplett weggelassen. Also wir sehen hier eine Veränderung von Oktober 27, also 27. Oktober 2024 bei China, including Hongkong, mit 8 Milliarden. Und das sind jetzt runtergeschmolzen auf 3 Milliarden, 2,9 Milliarden. Das heißt, der chinesische Absatzmarkt ist da eigentlich weggebrochen. Also er war dann im Oktober 2025 war es 16 Milliarden zum Beispiel und im Oktober 2024 war es 17 Milliarden. Wir sind jetzt wirklich nur mehr auf ja, 2,9 Milliarden. Und das ist halt wirklich eine Frage, wie man das bewerten soll. Also wenn China als Absatzmarkt wegfällt für Nvidia, ob das noch weiter tragbar ist. Natürlich kann man in die USA weiter verkaufen. Die Frage ist halt, wann ist diese Nachfrage gesättigt? Und meiner Ansicht nach, wenn man sich die Inventories anschaut, dann ist die Nachfrage gesättigt, zumindest zu den Chips, die man derzeit produziert. Und oder zumindest deutet es darauf hin, dass es so sein könnte. Ne? Und wenn wir da vielleicht auch weitergehen, was wir auch gesehen haben, ist, dass Nvidia im September announced hat, dass sie mit OpenAI kooperieren und zwar einen 100-Milliarden-Pakt quasi da schließen mit OpenAI. Und jetzt ist beim letzten Earnings Call rausgekommen, dass nach 2 Monaten Verhandeln noch immer kein rechtlich bindender Vertrag unterschrieben ist. Das heißt, die Tinte unter diesem Vertrag ist nicht trocken. Und jetzt muss man halt schon wissen, dass seit September die Nvidia-Bewertung schon sich auf diese Meldung hinaus natürlich nach oben bewegt hat. Also Nvidia hat auf dieses Narrativ hinauf natürlich an Marktkapitalisierung gewonnen. Das müsste jetzt theoretisch rückabgewickelt werden, wenn dieser Vertrag gar nicht zustande kommt. Man weiß nicht, ob der Vertrag kommt oder ob er nicht kommt, aber das Announcement war mal draußen und es ist aber nicht spruchreif. Und das ist für mich halt einfach so eine Marketing-PR-Masche, um die Marktkapitalisierung weiter aufzublasen. Aber genau, derzeit wird einfach nicht geliefert. Und das ist, muss man halt auch kritisch betrachten, meiner Ansicht nach, weil das möglicherweise einfach nie zustande kommen könnte. Und dann ist die Frage, muss das nicht rückabgewickelt werden? Sehe ich schon sehr kritisch, muss ich sagen. Was noch dazu kommt, ist, wenn man das Ganze mit CoreWeave erweitert. CoreWeave und Nvidia sind ja da sehr, sehr eng verwoben. Und die Verflechtung von CoreWeave zu Nvidia stellt sich ungefähr so dar, dass man bei Nvidia sagt, man kauft CoreWeave die komplette überschüssige Computing Power ab bis zu 6 Milliarden und garantiert 860 Millionen Dollar an Mietverpflichtungen. Und Nvidia finanziert direkt CoreWeaves Rechenzentrum Infrastruktur. Das ist ja das, was derzeit komplett kritisiert wird. Und dann kann man sich ich lese da jetzt vielleicht ganz kurz vor aus dem Statement. In the third quarter of fiscal year 2026, we entered into agreement to guarantee a partner's facility lease obligation in the event of their default. Also quasi, Nvidia backstoppt CoreWeave, wenn die da quasi umfallen. Und CoreWeave bestätigt dafür, dass sie 470 Millionen zurückhalten als Sicherheit quasi. In dem ganzen Statement wird CoreWeave nie genannt, es wird immer nur von einem Partner geredet und wenn man jetzt ins letzte Finance Statement von CoreWeave reinschaut, dann sieht man genau diese 470 Milliarden da als Sicherheit drin.
Okay.
Also das heißt, ja, man braucht nicht wirklich lang suchen und man weiß auf jeden Fall, wer gemeint ist. Also CoreWeave hat da quasi ein Backstopping von Nvidia. Und was auch sehr spannend ist, ist natürlich Oracle. Wenn wir da jetzt weitergehen von Nvidia weg zur kompletten Technologie-Bubble oder zur KI-Bubble, dann ist es derzeit so, dass die Credit Default Swaps, also die Kreditausfallsversicherungs, die Prämien da bei manchen Aktien durch die Höhe gehen, also Microsoft oder so. Aber ganz im Fokus ist Oracle. Und wie man da sieht, in Orange hat man den Credit Default Swaps Index, also quasi eine Mischung. Kann man quasi als breiteren Index für alle Credit Default Swaps sehen. Und der ziemlich parallel läuft mit Oracle oder quasi Oracle quasi mit dem parallel läuft und aber Oracle hinten hinaus komplett ausbricht. Und Oracle wird derzeit eben, die CDS-Prämien auf Oracle werden derzeit verwendet als Proxy, um diese KI-Bubble zu shorten. Also man sichert sich mit Oracle CDS ab gegen das Platzen dieser KI-Blase, weil Oracle quasi als schwächster Player auserkoren wurde von dieser ganzen Kette. Und der Markt geht davon aus, wenn es irgendwo anfängt, dann fängt es bei Oracle an und deshalb werden diese CDS-Prämien quasi als Proxy verwendet, um sich dagegen abzusichern. Und seitdem das klar ist, sieht man auch, dass die CDS-Prämien, hier haben wir es im Detail aufgeschlüsselt von mehreren KI-Playern, da wirklich durch die Decke gehen. Also wir haben da bei Oracle 35% Bewegung, aber auch bei CoreWeave 32% Bewegung in einem Monat. Und aber auch genauso Softbank zum Beispiel 12,6%. Zu der kommen wir später noch aus Japan. Und AMD 5%, Intel 10%, Amazon 10%, Microsoft 14%. Also wir reden da wirklich von den absoluten Blue Chips in der Technologieblase, wo sich dieses Credit Default Swaps, die Prämien massiv aufblasen. Und das ist halt schon ein richtiges Warnzeichen. Auf das schaut der Retail-Investor nicht oder der breite Markt. Aber man sieht halt wirklich, dass es unter der Decke wirklich zu bodeln beginnt.
Ja. Darf ich dich da kurz unterbrechen? Weil ich finde nämlich zum Beispiel die Oracle-Aktie momentan gerade charttechnisch auch sehr spannend, wenn wir das kurz machen können. Und zwar sieht man schön, also sie ist momentan an einem extremen Unterstützungsniveau meiner Meinung nach. Also wir haben hier definitiv einen Widerstand hier, Widerstand, dann haben wir hier den Durchbruch, es geht ordentlich nach oben. Wir kommen jetzt runter und wir liegen genau am 61er Retracement im Moment, und wenn es da drunter geht, also ich sage jetzt mal, wenn es unter die 190 drunter geht, dann wird es auch charttechnisch extrem dunkel in der Oracle-Aktie meiner Meinung nach. Und dann könnte das nicht nur auf die Credit Default Swaps ein ordentlicher Short werden. Ich meine, es ist schon ein langer Short. Ich meine, die Aktie hat sich ja fast schon halbiert, muss man dazu sagen. Die war ja schon bei 350. Also viel fehlt nicht mehr zur Halbierung. Also definitiv auch da ein Short und definitiv auch da spannend. Sorry für die kurze Unterbrechung, aber ich dachte, das passt dazu.
Ja, ist ganz wichtig. Also ich sehe Oracle da wirklich auch sehr schwach, und das zeigt sich auch im nächsten Chart. Also Debt-to-Equity-Ratio, also Schuldenquote bei Oracle, ist halt wirklich off the charts. Also wenn man sich das im Vergleich anschaut zu allen anderen, die Schuldenquote bei Oracle ist halt wirklich insane, komplett extensiert. Und als nächstes Thema haben wir vielleicht ein Thema, was wir sehr, sehr oft besprechen, und zwar die CapEx, beziehungsweise CapEx verglichen zum Share auf Operating Cashflow. Also wie viel der Cashflows dieser Unternehmen werden halt wirklich dann als Capital Expenditures hergenommen und reinvestiert. Und da sind jetzt nur die Hyperscaler wie Amazon, Google, Microsoft, Meta, Oracle quasi drinnen. Und wir sind da bei 60%. Also das ist halt schon, alles Geld fließt halt wirklich da in diese KI-Zentren. Und man verwendet jetzt übertrieben gesagt den kompletten Free Cashflow, um diese KI-Zentren zu bauen, und dem nicht genug, setzt man jetzt oben einen drauf und macht das Ganze noch auf Schulden. Also man gibt jetzt sogar noch Bonds aus, also Investment-Grade-Bonds von Oracle, Meta in hellblau hier, die hier 2025 komplett explodieren, und jetzt sogar noch Loans drauf oben. Also man finanziert das mit Schulden ohne Ende die ganze Zeit. Und wer sich erinnern kann, vor kurzem hat sich Sam Altman quasi in die Öffentlichkeit gestellt und nach staatlichen Backstops geschrien, dass wenn es irgendwie bei ChatGPT, OpenAI irgendwie zu brüllen beginnt, dass man da auf staatliche Garantien hofft. Und wir haben das eher mal, glaube ich, in einer Folge kurz angesprochen. Also da muss man halt schon die Frage stellen, warum ist es auf einmal der AI-Hype too big to fail.
Ja, absolut. Also für mich ja ein bisschen ein April-Scherz, obwohl nicht April war. Also.
Ja. Also das sind halt Entwicklungen, die das Ganze wirklich einfach auf die Spitze treiben, und wo man wirklich sagen muss, ja, ich habe keine Ahnung, wo das hingehen soll, aber für mich ist das einfach, ist das ein Hype, der ein Ende findet, weil eben die Umsätze auch nicht generiert werden. Also du hast ja die Umsätze nicht dem entgegenstehen für die CapEx, die verwendet werden. Also es wird viel Geld reingepumpt und du verdienst aber auf der anderen Seite das Geld nicht hinein. Also nicht in dem Ratio zumindest, wie du es brauchen würdest.
Absolut, absolut.
Ja, und was uns dann auch wieder zum nächsten Thema bringt, die Fed-Decision im Dezember, die da sehr volatil ist in der letzten Woche. Also wir haben da wirklich gesehen, dass wir da auf und ab springen quasi. Die Entscheidung, ob wir jetzt keinen Rate-Cut kriegen oder 25 Basispunkte Rate-Cut kriegen, sehen wir hier eingeblendet, die Fed-Decision für Dezember auf Polymarket. Und ja, also zuerst hat sich da wirklich auf No Change rauf getan und dann auf einmal wieder runter auf 25% Basis, also 25 Basispunkte Change. Da ist halt die Frage, wie geht's da weiter? Warum die Cuts? Und das Bureau of Labor Statistics hat ja nach dem Government Shutdown gesagt, der September Arbeitsmarktreport wird jetzt nicht erscheinen, kommt nicht raus. Und ich habe es in den letzten Podcasts immer wieder gesagt, das ist für mich so, als würden wir mit dem Auto auf der Landstraße oder Autobahn fahren und es ist dichter Nebel. Also wir sind quasi im Blindflug. Also die Fed hat ja zwei Mandate, und zwar die Preiswertstabilität und eben auch die Arbeitsmarktstabilität. Und wie soll man Arbeitsmarktstabilität garantieren oder monitoren, wenn ich keine Arbeitsmarktdaten habe? Ja. Und dementsprechend, wie soll ich dann den Zins gestalten? Weil der Zins ist quasi die Stellschraube, ob ich die Konjunktur antreibe oder abwürge. Und da müssen wir jetzt ganz kurz überblenden vielleicht. Schauen wir, ob das so funktioniert. Das funktioniert sehr gut. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen komplexer, aber ich möchte das ganz kurz mal aufdröseln, wieso, zumindest wie die letzten Crashes abgelaufen sind. Wir haben oben in Orange die Fed Funds Rate, also die Zinsen in den USA. Und dann unten im Blau den SPX, also den SP 500, beziehungsweise respektive den ETF dazu. Auf der linken Seite da haben wir so ein kleines Muster und wir sehen da quasi so einen Rate-Cutting-Cycle oder einen Rate-Hike-Cycle, einen typischen, wie wir es da überall sehen. Wir sehen einen Anstieg als erstes, einen Rate-Hiking-Cycle, also die Zinsen steigen an, dann kommt ein Zinsplateau, wo man sagt, man bleibt eine lange Zeit gerade mit den Zinsen, dann kommen die ersten Cuts, dann kommt wieder ein Plateau und dann kommt die zweite Cutting-Cycle. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, wie das passiert ist, also wir haben da immer einen Anstieg der Zinsen gehabt und dann ein Plateau. Und wenn wir uns alleine das mal anschauen, das Ende des Plateaus, wenn wir da einfach mal runtergehen und das in den letzten Crashes einfach einzeichnen, was da passiert ist, dann sehen wir, dass das Ende des Plateaus von den Rate-Hike-Cycling eigentlich mehr oder weniger einen Crash eingeläutet hat. Das ist mal Nummer eins. Wir hatten dann einen ersten Cutting-Cycle. Und in dem hat der SPX, wenn man da unten die blaue Linie verfolgt, eigentlich immer verloren gehabt. Mhm. Einmal mehr, einmal weniger. Und das Interessante daran ist, dann kommt das zweite Plateau und dann im dritten sehen wir dann, also im zweiten Plateau sehen wir dann den letzten Crash eigentlich. Da kann man noch sagen, okay, der ist länger gegangen, da hatten wir auf 2-3 Mal gecuttet. Das war ein bisschen eine andere Situation zwar im Jahr 2000. Aber wir haben da dann eigentlich den Kapitalmarktabverkauf. Aber hier genauso, das müssen wir jetzt rot machen, genauso wie da, sehen wir hier, dass der zweite Cutting Cycle eigentlich der Crash war. Und die Frage ist halt, warum? Auch hier eigentlich Corona, was genau das Gleiche. Man hat zuerst einmal die Zinsen angehoben und da ist es derzeit noch nicht so. Da ist halt jetzt das Fragezeichen. Aber wir sehen halt wirklich, dass wir nach dem Plateau gesagt haben, wir bauen die Zinsen auf, das Plateau kommt. Die hohen Zinsen bringen quasi die Konjunktur unter Druck. Die hohen Zinsen spülen quasi die Leveraged Loans aus und die quasi die schlecht finanzierten Kredite, die variablen Kredite zum Beispiel und verzögert. Mit 5-6 Monaten, teilweise einem Jahr, fängt dann der Kapitalmarkt zu tanken an, weil es eben immer mehr ausspült, weil Lieferketten zerbrechen, weil Zulieferer bankrott gehen und so weiter und so fort. Immer mehr Kredite fallen um. Und dann sagt man, okay, wir ziehen ein Plateau ein, jetzt warten wir mal ab, wie das weitergeht. Trotzdem noch auf einem erhöhten Zinsniveau. Das bringt nach wie vor immer weiter Druck rein und irgendwann ist es so weit, dass alles den Bach runtergeht. Und dann kommt der absolute Rate Cut. Und das ist dieser zweite rote Cutting Cycle. Und dieser zweite rote Cutting Cycle, der ist nicht deshalb da, weil wir Inflation besiegt haben, weil alles wieder okay ist, sondern das ist der Panik Cutting Cycle, weil die Wirtschaft abstinkt, weil die Wirtschaft abkackt. Und das ist dann der Crash, der sich manifestiert. Und das sehen wir derzeit nicht. Wir sehen derzeit eben nicht. Wir haben den ersten Cutting Cycle hier und die Börse steigt weiter. Wir haben dann im ersten Plateau den Liberation Day abverkauft, der war aber wegen Außenhandelspolitik und die Aktienmärkte steigen weiter und steigen weiter und steigen weiter. Das heißt, wir haben eine Asset Price Inflation und die Luft aus dieser Blase wird nicht abgelassen, obwohl wir nach wie vor auf hohen Zinsniveaus sind. Und jetzt ist die Frage, wie lange müssen wir die Zinsen nach oben halten, um diese Wirtschaft abzukühlen? Weil eine steigende Wirtschaft, die Leute legen immer mehr Geld an, weil Inflation ist jetzt auch gestiegen. Und da ist halt die Frage, und da stelle ich wirklich die Frage, wie lang diese Asset Price Inflation weitergeht, weil umso mehr das weiter steigt, Inflation wirkt regressiv auf den Mittelstand und wenn die Asset Blase weiter steigt, dann haben die Leute mit Assets natürlich den Vorteil, werden dadurch nominal reicher. Der Mittelstand kriegt mehr Druck durch die Inflation und ja, wenn die Wirtschaft nicht abkühlt, dann muss man die Zinsen weiter oben lassen, umso länger. Und wenn wir in steigende Kapitalmärkte jetzt Zinsen senken, na, was werden die Kapitalmärkte machen? Weiter nach oben gehen. Wie siehst du generell diesen Schuldenzyklus oder diesen Rate-Cut-Cycle? Hast du da eine Meinung dazu? Weil ich finde das schon sehr spannend, diese Analogien zu anderen Blasen. Und wir sehen da jetzt wirklich, this time is schon a little bit different.
Ja, ich lausche da immer sehr gern deinen Worten, weil du ja der Experte auf diesem Gebiet ja absolut bist. Du weißt ja, ich schaue immer auf die Price Action ein bisschen mehr und ja, für mich ist es definitiv auch ein sehr, sehr spannender Punkt. Wir sind ja d'accord der Meinung, dass wir momentan in einer Phase sind, die sehr volatil ist. Ich habe es ja schon öfter gesagt, für mich ist es auch eine Distributionsphase im Moment. Man sieht das auch schön, wie außergewöhnliche Kerzen momentan entstehen. Also das ist ja alles nicht normal, was da gerade passiert. Definitiv, deswegen bin ich da voll bei dir, dass das ja durchaus zumindest einmal ein Warnsignal ist. Es ist jetzt noch nichts Dramatisches passiert. Wir haben noch nicht einmal ein paar, ich glaube 4-5% von der Spitze abgegeben im Großen und Ganzen. Ja. Also da ist ja noch immer nicht viel passiert, das muss man auch dazu sagen. Aber es ist natürlich schon so, dass, glaube ich, die Verantwortlichen wissen, für mich ist halt immer die Frage und deswegen, glaube ich, kann man nicht von einer Krise zur anderen das vergleichen, weil ich ja doch in der Hoffnung bin, dass die Fed und die Verantwortlichen in der Fed dazulernen von Krise zu Krise, aber nicht nur die, sondern auch andere. Deswegen wird jede Krise ein bisschen am Ende des Tages ein bisschen anders ausschauen. Also schauen wir mal, wie es diesmal ist. Das ist so mein Tick drauf.
Ja, sie haben natürlich in einer Form dazugelernt, das kann man auf jeden Fall so sagen, und zwar, dass sie derzeit wirklich mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ja. Also wenn irgendwo ein Problem aufpoppt, dann wird das sofort mit frischem Geld überkleistert. Ich glaube halt, dass uns das ins nächste Problem führen wird, weil die Geldmengen nominal, die notwendig sind, um die heutigen Löcher zu stopfen, sind viel, viel größer als die Geldmengen, die wir damals benötigt haben, 2008 oder 2000. Und dementsprechend von der Amplitude her, von der Höhe der Geldmenge, die wir drucken müssen, um diese neuen Krisen zu stopfen, wirken diese jetzt inflationär. Und ich glaube, dass wir da in ein massives Geldmengenproblem laufen werden. Und ja, wie vorher schon angesprochen, wirkt das regressiv auf den Mittelstand. Und dementsprechend, wir merken es, der Mittelstand kann nicht mehr. Wir werden eh schon quersubventioniert. Wir haben es während Corona gehabt mit den ganzen Stimmy-Checks. Ja. Also die Stimulus-Checks. Wir sehen es bei uns in Österreich, teilweise in Deutschland, wo man dann Mietpreisdeckeln schon fordert oder einführt teilweise. Wir sehen es, dass wir Miet- und Heizrechnungen einfrieren oder subventionieren müssen. Und genau, das ist ein ganz klares Zeichen, dass der Mittelstand auseinanderbröselt. Und das nächste, was wir sehen, was ich heute jetzt nicht im Detail mitgebracht habe, was wir aber schon öfter diskutiert haben, ist die Private Credit Bubble. Das sieht man in den USA derzeit extrem, dass die Delinquency Rates, also die Kreditausfallsraten, komplett zerlegen. Also der Mittelstand bricht quasi weg. Wir sehen, dass Car Loans, dass Student Loans, aber auch Mortgage-Backed Securities, Hypothekarkredite ausfallen in den USA, immer höhere prozentuale Ausfälle, und das vor allem im Schattenbankensektor ein großes Thema ist. Also quasi, wie heißt es wieder, die schlechten Loans, die Subprime-Kredite, genau, also dass die halt, die eh schon schlecht finanziert sind, die im klassischen System nicht mehr finanziert werden dürfen wegen Bankregulatorien, dass die in den Schattenbankensystem abwandern, dort finanziert werden und die dort ausfallen natürlich als erstes, weil die halt zu ganz anderen Raten finanziert sind mit 20-22% Zins. Und die haut es jetzt natürlich auf. Und dementsprechend sehen wir da auch schon die ersten Schattenbanken beziehungsweise Loan Facilities umfallen. Und das wird sich auch in den klassischen Bankensektor ausweiten. Das sehe ich absolut.
Mit einem Zeitstempel versehen. Auch weißt schon, die Glaskugel ist noch in Reparatur war. Wann kommt's? Wann kommt's?
wir sehen es ja jetzt schon teilweise. Es ist ein teilweise Ausfall derzeit. Wir sehen ja auch die Standing Repo Facilities, also die Notfallkredite von der Fed wieder nach oben gehen. Dementsprechend ist das schon da. Es ist halt nur in einer Amplitude, die noch überschaubar ist, die noch handelbar ist, 6-8 Milliarden, die da derzeit eingeschossen werden, bis zu 20-30 Milliarden in der Spitze. Umso länger die Zeit, umso höher wird das werden. Weil die Zinsen, wenn sie oben bleiben, dann macht das Druck aufs System, und wir haben halt, wenn man sich die Zinsen anschaut generell auf der Welt, dann sind wir in einem fallenden Zins Regime die letzten 30 Jahre. Ne? Wir waren ja dann teilweise null negativ im Euribor und auch in der Fed Funds Rate. Und das hat halt diese Kreditblase aufgeblasen, weil du halt bei 0% Verschuldung, Geld war gratis, jeder verschuldet sich, egal ob er was produziert, was die Menschheit wirklich braucht, oder ob er irgendwas produziert, was eigentlich niemand braucht, wurde er vom Kapitalmarkt nicht ausgespült, und das rächt sich jetzt bei den steigenden Zinsen, die Firmen natürlich wegbrechen, die irgendwas produzieren, was keiner braucht. Und auch Leute, die sich overleveraged haben, man sieht es in den Immobiliensektoren, wo derzeit jeder wegfliegt, der mit variablen Krediten finanziert hat. Und dementsprechend wird das auch weitergehen. Also solange die Zinsen oben bleiben, wird das weitergehen. Plus QT, wir haben ja Quantitative Easing, Quantitative Tightening noch immer. Das hört erst im Dezember auf. Also die nächsten zwei Wochen haben wir noch immer Stress im System. Wir sind da noch nicht über den Berg. Im Dezember bedeutet das auch nicht wirklich Lockerung. Erst wenn wir QE wieder anwerfen, wenn wir da wirklich mit die Geldschwemme, die Gelddrucker wieder anschalten, dann könnte es zu Lockerung kommen. Das bedeutet aber weiter Inflation, steigende Märkte und dementsprechend wieder Druck auf den Mittelstand. Also egal, wie du es drehst und wendest, entweder brechen die Banken auseinander oder der Mittelstand und dann brechen die Banken auseinander. Es ist wurscht, über welche Seite du es aufrollst. Jetzt hast du mich nach dem Zeithorizont gefragt, sowas kann leider keiner prognostizieren, aber ich glaube, dass wir von jetzt bis April schon einiges zerbröseln sehen werden.
Glaubst du? Okay, ich bin ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube, es kommt erst nach den Midterms. Weil es kommt jetzt dieses Helikoptergeld, wenn es kommt, tatsächlich die 2000 US-Dollar. Ich glaube, dass auch die das zur Systemberuhigung kommen und nicht unbedingt, weil man wohltätig dem Mittelstand und den Armen gegenüber ist, sondern weil man genau weiß, dass der Druck am System sehr hoch ist und dass man das so irgendwie versucht, zumindest einmal nach hinten zu verschieben. Das ist jetzt kein nicht der Weisheit letzter Schluss, wenn man einmal jemanden 2000 Dollar gibt, aber man kann es natürlich nach hinten verschieben. Siehst du das in irgendeinem Zusammenhang?
Natürlich. Also das wird es auf jeden Fall, wie du richtig sagst, also das wird immer noch versuchen, irgendwie hinzubiegen. Aber irgendwann wird ein Problem aufpoppen müssen, das wieder rechtfertigt, viel Geld zu drucken. Also man wird es nicht ohne irgendein Narrativ schaffen. Also man kann sich nicht einfach ins Fernsehen stellen und sagen, wir müssen jetzt 300 Billionen Dollar drucken, ohne Grund, sondern es wird irgendein ein Narrativ geben müssen, ob das jetzt eine neue Pandemie ist, ob das ein Krieg ist, ob das was auch immer es sein soll. Man wird ein Narrativ brauchen, um den Bürger zu verkaufen, warum es jetzt notwendig ist, wieder Geld ins System einzuschießen. Und die Frage ist, was wird das wieder sein?
Okay. Und zweite Frage, die ich an dich habe, ist, du hast das jetzt sehr Amerika-lastig beschrieben. Wie siehst du die Auswirkungen auf Europa, weil wir ja nicht so ein derartiges Schuldensystem haben wie Amerika?
Ja, also bei uns gibt's halt ähnliche, aber doch andere Probleme. Also bei uns ist halt Frankreich zum Beispiel eine absolute Katastrophe von der Überschuldung her. Und es ist halt es wird oft bezeichnet als die Sovereign Debt Bubble. Es geht um die westlichen Industrienationen generell. Es ist in der EU ein bisschen anders als in den USA, aber in Wahrheit ist es überall gleich. Also in Italien laufen uns ja die Anleiherenditen schon lange auseinander. Vor allem, wenn du das vergleichst mit den Bundesanleihen aus Deutschland. Also der Spread zwischen den Anleihen ist ja Wahnsinn. Und Japan ist ja das Fass, Japan sage ich schon, das ist auch ein Fass ohne Boden, aber Italien ist genauso ein Fass ohne Boden und jetzt ist Frankreich auch eins. Deutschland ist da Nettozahler, der quasi über die Targetforderungen eigentlich sowieso alles bezahlt ist, still und heimlich. Und ja, Europa funktioniert solange Deutschland solvent bleibt. Und Deutschland ist nicht mehr lange solvent. Eigentlich ist Deutschland auch schon bankrott, wenn du es wirklich reinrechnest, weil derzeit lebt ja Deutschland eigentlich nur, weil man Sondervermögen über Sondervermögen schöpft. Und Sondervermögen sind nichts anderes als Schulden mit einem anderen Mascherl. Und dementsprechend, es wird nicht besser. Also die Schulden fressen das ganze System auf.
Eins, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber die Kreditwürdigkeit Italiens wurde heraufgestuft vorgestern.
Oder gestern, ja, mit der Begründung, dass die politisch Rechte eine gute Arbeit macht dort und dass sie das Defizit auf 3% senken können. Das ist ein netter Ansatz, aber trotzdem nominal wachsen die Schulden weiter und auch im Prozent vom BIP. Also du hast weiter ein Defizit von 3% und keinen Überschuss, dementsprechend kannst du keine Schulden abbauen. Also das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Es macht für mich keinen Sinn.
Ja, okay. Super, dann haben wir's. Sonst habe ich keine weiteren Fragen. Dabei einmal.
Ja. Vielleicht, über was wir noch reden können, weil ich es kurz angesprochen habe, ist Japan. Ich bin jetzt da gar nicht so drinnen, aber wenn man sich die japanischen Staatsanleihen anschaut, dann wird einem, glaube ich, schlecht. Also die explodieren natürlich. Jetzt will man das größte Konjunkturpaket überhaupt starten, um die Wirtschaft anzukurbeln. Die Inflation ist auch teilweise in die Höhe gegangen in Japan. Ich glaube, dass wir da ein Problem bekommen können, was die wenigsten am Schirm haben. Wir haben es einmal am 5. August mit dem Carry Trade gesehen letztes Jahr. Ich denke, dass uns das wieder einholen wird und ich befürchte, dass uns das stärker einholen wird, weil ja, Japan ist ein Fass ohne Boden. Ich glaube, dass uns da was explodieren wird. Ich weiß nicht, wann es passiert, aber es ist ein Damoklesschwert.
Ja, absolut. Also man sieht's hier schön an den Renditen auf die 30-jährigen Staatsanleihen ist dieser Chart jetzt. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht All-Time High, aber das ist schon sehr, sehr hoch. Wobei, ja, definitiv seit 2007 mit absoluter höchster Stand. Also keine Ahnung, seit wann es das gibt. Und auch die 20-jährigen Staatsanleihen, wenn man da zurückschaut, ist auch extrem hoch. Also so hoch waren wir schon ewig und zumindest ewig nicht mehr. Und ja, du hast das erste Mal den Ian Carry Trade schon beleuchtet, wie passiert ist, dass der jetzt nochmal kommen kann, sehe ich auch so. Plus, wir haben in Japan das Problem, dass wir jetzt wieder 300, schieß mich tot, Milliarden in die Wirtschaft ankurbeln, also Schulden mit Schulden bekämpfen. Wie lange das System gut ist oder wie lange das System funktioniert, ist halt auch die Frage. Und ich bin da schon der Meinung wie du, dass wir irgendwann so einen, ich meine, das ist jetzt kein Black Swan, weil man ja weiß, dass das kritisch ist, aber dass man so einen grauen Schwan irgendwann bekommt. Und wenn das dann wirklich irgendwann schlagend wird, dann schaut es wirklich fürchterlich aus, ja, definitiv.
Ja, ich sehe es halt immer so, wie du richtig sagst, Schulden mit Schulden bekämpfen. Und das ist halt, wenn ich das als Privatperson mache, bin ich sofort insolvent, weil ich kann da nicht Schulden mit neuen Schulden refinanzieren. Und das geht so lange gut, solange wir sinkende Zinsen haben. Das haben wir die letzten 20 Jahre gehabt oder die letzten 15 Jahre. Und jetzt aber seit Corona haben wir ein anderes Zinsregime. Und das ist das, was die meisten Leute einfach nicht verstehen wollen, ist, dass wir in höhere Zinsen einfach das Prolongieren der Schulden einfach teurer wird, weil du halt zu anderen Sätzen finanzieren musst. Du hast vorher zu 1,2, 1,5, 1,0, 0,5% effektive Zinsrate von mir aus finanziert bei einem negativen Euribor mit Risikoaufschlag von der Bank und heute musst du halt zu 4,5 finanzieren, 3,5, 5,5, wie auch immer. Und das ist die dreifache Rate. Das heißt, deine Zinslast wächst extrem und der Zinseszins, habe ich auch schon 100-mal gesagt, Zinseszins ist eine exponentielle Kurve, wirkt parabolisch auf der Haben- sowie auf der Soll-Seite, also auch auf der Kreditseite und dementsprechend mit einem Defizit von 3% oder 7% oder 6%. Ich kann ja das nicht tilgen, ich muss das immer wieder prolongieren und die Schuldenberge, die notwendig sind, wachsen und wachsen in den Himmel, exponentiell jetzt mittlerweile dann und das wirkt halt inflationär und Inflation ist regressiv und wir sehen es am Mittelstand.
Absolut. Ja, also wir haben mehrere schwellende Brände und müssen schauen, dass nirgends zu viel Sauerstoff zugeführt wird, dass das nicht dann ein Großbrand wird. Ja,
ja, also ich habe es letztens in der WhatsApp-Gruppe so beschrieben, es sind halt derzeit, wir versuchen viele Sachen gleichzeitig zu jonglieren. Wir haben 6 Bälle in der Luft und wollen alle gleichzeitig fangen. Es ist nicht unmöglich, aber es ist sehr unwahrscheinlich und wir wissen nicht, welcher von den Bällen uns um die Ohren fliegt. Aber das ist halt, ich kann auch nicht sagen, dieses Problem wird es werden. Der Black Swan poppt wahrscheinlich irgendwo auf, wo ich ihn gar nicht erwarte oder wo wir ihn alle nicht erwarten, wo wir gar nicht hinschauen. So wie damals mit AIG. Niemand hatte AIG am Schirm oder auch General Electric nicht am Schirm. Und wir wissen heute nicht, wo es explodiert, aber ich weiß auch nicht, ob es überhaupt explodiert. Vielleicht kann man es retten. Aber die Risiken steigen, weil es umso mehr Schwellbrände gibt, wie du sagst, auf einmal. Und dementsprechend bin ich halt immer weiter in Cash und immer besser abgesichert. Und für mich ist es schon ein Gewinn, wenn ich in so einer Phase einfach eine knappe positive Rendite habe, das Portfolio gerade bleibt. Und ja, also ich bin sehr defensiv derzeit. Also weil ich einfach nicht weiß, wo das hinführen soll. Und die Risiken einfach steigen, meiner Ansicht nach.
Absolut. Wollen wir vielleicht gleich zu den Rohstoffen übergehen, Dominik, oder hast du was dazwischen? Weil das wird jetzt dazu passen.
Ja, nein, können wir gerne machen.
Weil wir haben jetzt Gold und Silber, die jetzt eigentlich, ja, muss man ganz offen und ehrlich sagen, relativ wenig in irgendeiner Art und Weise reagieren. Natürlich auch volatiler werden, ganz klar. Also Silber gestern zum Beispiel sehr volatil, zuerst abverkauft, auf 48 runter, dann wieder nach oben, zumindest der Future mal. Gold hält sich relativ stabil.
Wie es ist. Adern,
ja, gern. Also wir haben hier einen Goldchart. Am 38er Retracement hier auch abgeprallt, hier beim ersten Mal aus der Spitze heraus, hier aus dem Zwischentief, pendeln jetzt uns da aus. Ich meine, eines ist schon klar, wir haben jetzt da momentan kein höheres Hoch und wir haben auch kein tieferes Tief. Also die 3.900 sollten schon halten im Goldpreis, sonst würde ich das aber auch eher dann als Bullenflagge bezeichnen, die sich dann aufbauen könnte. Und wie gesagt, bis 3.700 hier runter wäre es okay, das wäre das 61er Retracement, wenn sich das ja so aufbaut sozusagen. Das ist das eine. Silber ist halt viel, viel volatiler. Sieht man auch hier. Hier sind wir ja noch nicht einmal beim 38er Retracement aus dem letzten Tief. Also da sind wir viel, viel stärker unterwegs. Ja, und auch hier gestern eine sehr, sehr bullische Kerze eigentlich. Ein Hammer, auch wenn es ein roter Hammer ist für mich, wo abverkauft wurde und dann wieder nach oben gekauft wurde. Ja, da ist die Gefahr des Doppeltops ein bisschen da, mit der Nackenlinie da. Also auch dann könnte man ein bisschen runterkommen. Aber auch hier wäre es, wenn es wirklich runterginge, also das 38er Retracement wäre bei roundabout 45. Das wäre so ein Cluster möglicherweise. Aber ja, weiß nicht, wie du das siehst und ob die Rohstoffe eher profitieren von so einer Lage oder die Edelmetalle, sind jetzt eher nicht Rohstoffe, Edelmetalle, oder ob die auch darunter leiden werden.
Also wir werden jetzt in ein QE-Szenario, Quantitative Easing, also in eine Geldflut reinlaufen, nachdem QT beendet wird, und das Öffnen der Geldschleusen ist per se bullisch für Edelmetalle. Die Frage ist, laufen wir in den USA in eine Rezession hinein? Meiner Ansicht ja, meiner Ansicht nach sind wir drinnen. Und das ist natürlich tendenziell eher drückend für Silber, weil es 50% Konjunkturmetall ist. Das könnte da Silber ein bisschen durchschütteln. Vor allem, wenn wir dann eventuell sogar wirklich einen Kapitalmarkt-Crash oder einen Liquidity-Crunch zum Beispiel sehen würden an den Kapitalmärkten, dann wird zuerst einmal alles zu Geld gemacht. Also dann kommen Margin-Calls in den Markt. Und wie du weißt, bei Margin Calls ist es wurscht, welches Asset, es wird zu Geld gemacht, um eben diese Margin Requirements bei den Brokern bedienen zu können, bevor die Positionen im Verlust geschlossen werden. Und dementsprechend ist es die Frage, in welches Szenario laufen wir. Wenn ich es jetzt rein charttechnisch betrachte, sage ich, bei den Super Runs, die wir dieses Jahr in Gold und Silber gemacht haben, man muss sich das ja anschauen, Gold hat das zweitbeste Jahr seit 1979 oder generell das zweitbeste Jahr in der Geschichte. Das ist ja historisch. Also, und dass wir da jetzt einmal in eine längere Konsolidierung laufen, ist nicht einmal schlecht, sondern ist nur gesund für einen anhaltenden strukturellen Bullenmarkt. Also alle, die sagen, die Goldrallye ist vorbei, denen muss ich sagen, das ist sie mitnichten. Also meiner Ansicht nach keine Anlageberatung. Aber ich sehe das natürlich noch lange nicht vorbei. Wir sind maximal in der Mitte der Rallye. Ich sehe da weiter steigende Kurse 2026, 27 bis 2030 Stand heute. Wenn wir mehr Geld drucken, wird Gold weiter steigen. So einfach ist es, weil der US-Dollar der Denominator ist von Gold und genauso durch Krisen angefacht wird. Und Gold war ein Safe Haven, hat sich bis jetzt immer bewahrheitet und das wird auch immer so bleiben, meiner Ansicht nach.
To the moon.
Gold to the moon, definitiv. Das, was man von Bitcoin nicht behaupten kann derzeit.
Ja, Bitcoin hat alle wichtigen Chartmarken für mich jetzt durchbrochen. Auch das können wir uns schnell anschauen noch. Lustigerweise habe ich es gerade aufgemacht. Also wir stehen bei Bitcoin jetzt am 38er Retracement, wenn man es wirklich aus dem letzten Tief nimmt, das ich jetzt hier im November 2022 fixiert hätte. Und für mich ist die 72.000 da definitiv ein Szenario, das jetzt durchaus valide wird. Wenn man sich das anschaut, wir haben jetzt hier ein bisschen Unterstützung reinbekommen. Wir waren ja schon drunter, auch wenn man sich vielleicht, ich mach's so, diese Kerze ein bisschen anschaut. Also wir sind ja schon unter das 38er Retracement gefallen, wurden dann wieder raufgekauft, sind jetzt heute wieder schwächer. Bitcoin hat übers Wochenende wieder gehandelt. Und ja, für mich charttechnisch, wenn man sich ganz groß anschaut hier, war das vermutlich auch eine zwischendurch mal eine Distributionsphase hier im Nachhinein betrachtet. Jetzt geht es halt nach unten. Für mich sind die 72 Kriegsentscheidungen. Also die 72 sollten nicht fallen, dann wird es, glaube ich, ganz bitter, nicht nur für den Bitcoin-Kurs, sondern auch für Michael Saylor, glaube ich. Aber ja, das ist schon was jetzt wichtig ist. Also ich sehe Bitcoin bei 72.000, muss ich ganz offen und ehrlich sagen, sehe ich eher Nachkaufkurse oder zumindest in einer ersten Tranche mal mich wieder nachkaufen bei Bitcoin.
Ja, vielleicht wenn du kurz zu mir rüberschaltest, ich habe Bitcoin immer wieder in sogenannten Wyckoff Distribution Patterns analysiert, die wundervoll funktioniert haben, schaut ziemlich spacig aus, aber im Prinzip immer ein ähnliches Muster, das sich da widerspiegelt und hat auch wirklich toll funktioniert und habe auch da wirklich eingezeichnet, dass man hier einfach abverkaufen werden, in einer Wyckoff Distribution, in einer weiteren, hat sich wundervoll ausgespielt. Ich bin da short seit 120.000, habe jetzt da bei 82.000 circa habe ich meine Shorts geschlossen. Eigentlich sehr perfekt, wobei ich glaube, dass wir auch noch, wie du richtig sagst, auf die 75.000, auf das vorige Pivot Low von hier, dass wir da eigentlich nochmal runterkommen werden, beziehungsweise dann eben auf die 72, die du vorher genannt hast, das halte ich halt auch für eine Zone, die essentiell ist. Also ich sehe da die 72 bis 75.000 als sehr starke Resistance Zone, wo ich dann, glaube ich, auch antizyklisch erste Positionen wieder aufbauen werde. Was ich vielleicht auch noch ins Spiel bringen möchte, ist, was ich bei jedem Video immer wieder dazu sage, ist diese, ich weiß, du bist nicht so der Freund von diagonalen Linien in der Charttechnik, aber ich finde es halt wirklich sehr bezeichnend, hat beim Bitcoin immer gut funktioniert als Bull Market Top, Cycle Top, diese Linie. Und ich habe immer gesagt, ich bin erst dann bullish, wenn mir Bitcoin wirklich beweisen kann, dass er mit Karacho bzw. mit hohem Volumen über dieser Linie schließen kann. Dann bin ich geneigt dazu, wieder long zu gehen. Deshalb habe ich das nicht gemacht. Wir haben da immer wieder abverkauft an der Linie, dreimal hintereinander und bin dann auch short gegangen und dementsprechend hat sich das auch bewahrheitet.
Super. Ja, gratuliere.
Dankeschön.
Nächstes Bier geht auf dich. Wissen wir das jetzt auch.
Jetzt musst du wieder schmecken, dass man uns beide sieht.
Jawohl, hier sind wir schon wieder. Gut. Ja, sehr stark. Hätten wir das durchbesprochen. Wollen wir vielleicht, weil wir bei den Charts gleich sind, kurz die Märkte noch durchbesprechen? Ich glaube, das passt ganz gut auch.
Ja, blende mal ein. Was du vom SPX bzw. vom Nasdaq haltest, würde mich sehr interessieren. Beziehungsweise vielleicht, dass wir ein paar Einzelaktien durchgehen, in Nvidia vielleicht technisch oder Balladier oder so.
Ja, gern. Also prinzipiell zum Markt, wir stehen hier auch an einer ersten Unterstützungszone. Ja, das habe ich immer schon im Tagesupdate, dann im Discord beziehungsweise bei den Trade-Helden, sage ich es ja auch immer wieder. 6.500 ist so die erste Zone, wo ich sagen würde, wenn die fällt, dann haben die Bullen nicht mehr das Kommando. Ja, ich beende ja seit Monaten alles immer mit, die Bullen haben das Kommando. Dann wäre es für mich nicht mehr so. Wir haben hier, man sieht es schön, auch den Anchored VWAP, der hier raufkommt und rauf verläuft. Der zweite aus dem nächsten Tief ist gleich darunter. Also wir haben hier eine schöne Clusterzone, aber wenn die Clusterzone fällt, sehe ich es dann doch eher bei 6.100, 6.200, vielleicht 6.000 sogar runter, da in diese Zone runtergehen, weil wenn man da drunter geht, dann sieht man hier ist definitiv das öfter mal Widerstand gewesen, dann sind wir recht schnell durch, dann waren wir hier zweimal ein bisschen unterstützend da und im Prinzip kann man diese Zone 6.000 bis 6.200 als durchaus Unterstützungszone erhalten. Also das ist für mich die wirklich wichtige Zone. Selbst dann, wenn wir...
Frage, wenn ich kurz unterbrechen darf.
Ja.
Diese eine richtig große rote Kerze da am Ende jetzt, wenn du da vielleicht ein bisschen reinzoomst. Also wir laufen quasi aus dem Trendkanal, der nach oben zeigt, der lange gehalten hat, laufen wir nach unten raus und dann gappen wir aber rauf auf das Ausbruchslevel und verkaufen das komplett rot ab. Hat das nicht irgendeine eine schon starke Aussage?
Ja, definitiv. Also kurz- oder mittelfristig ist das sehr bearish. Ich habe das auch gesagt an dem Tag. Wir zwei haben telefoniert an dem Tag. Wir haben es besprochen. Ich habe es auch in diversen Updates immer wieder erwähnt. Wenn das jetzt abverkauft wird, ist das bearish zu sehen. Und das ist definitiv der Fall. Und wir sehen ja auch, wir haben gestern zwar dann auch aufgrund der Zinsen, die dann wieder ansteigen sollen, also die gesenkt werden sollen, da sind ja auch wieder Spekulationen gestern in den Markt gekommen, haben wir ja wieder raufgekauft worden und sind ja eigentlich wieder ziemlich abverkauft worden hier runter. Wir haben zwar grün geschlossen und mit ordentlichem Plus von 1%, aber nichtsdestotrotz ist es sehr bearish. Also es ist definitiv bearish und wir haben jetzt, und das ist auch so für mich ein bisschen ein Zeichen der Distributionsphase. Also wenn man jetzt ein bisschen da reinschaut, da sind eigentlich immer kleinere Kerzen, ja, kleinere Kerzen. Ich sehe nur kleine Kerzen. Jetzt sehe ich hier immer größere Kerzen. Ja, also das ist, wir haben eine Tagesamplitude gehabt von 3%, glaube ich, an dem Tag oder ja, sogar ein bisschen mehr.
Ich finde das halt wirklich faszinierend, dass wir da massiv raufgappen und dass die Kerze dann trotzdem so rot schließt. Also ja, das hat mich schon sehr beeindruckt, muss ich sagen.
Ja, für mich ist es einfach, die Großen verkaufen ab, meiner Meinung nach, ja, und nutzen halt diese Anstiege, um rein zu verkaufen. Die Kleinen, die Retail-Trader haben da wahrscheinlich gedacht, yes, das war beide Tipp, schieß mal nach. Und die Großen haben eindeutig abverkauft. Ja. Und ich fürchte halt auch, dass nächste Woche bzw. übernächste Woche die 6.500 fallen könnte. Und dann muss man sich halt schon überlegen, war das jetzt zumindest kurzfristig oder mittelfristig mal hier oben, ich blende meinen Chart nochmal an, dass man es auch sieht, hier oben dann doch die Distributionsphase und gehen wir jetzt einmal runter. Ja, aber was man schon sagen muss, ich meine, wir ranzen da schon auf sehr hohem Niveau, wir sind aus der Spitze, selbst wenn wir jetzt das Tief dieser Kerze mal 5% gefallen. Ja, also das muss man ja klar am Schirm haben, wir sind 5% gefallen und selbst wenn wir auf die 6.100, 6.200 fallen, sind das so 10 bis maximal 13%, die wir da runtergehen. Also eine normale Korrektur, würde ich sagen. Also es ist jetzt nichts Dramatisches. Ja.
Vorerst mal. Es ist auch, wenn man da in den Wochenchart reinschaut, dann haben wir den ersten Weekly Close außerhalb dieses Trendkanals da oben. Also ja. Die erste Wochenkerze, die wirklich außerhalb dieses Kanals schließt.
Genau, also der Kanal hat wirklich lange gehalten, von April bis jetzt fast Ende des Jahres und ist hier das erste Mal, hier haben wir es noch geschafft knapp und jetzt sind wir eindeutig drunter. Also ist auch im Wochenchart definitiv etwas, was momentan bearish ausschaut. Wie gesagt, lass mal die Preise und die Märkte sich einpendeln nächste Woche. Ich gehe mal davon aus, dass es ein bisschen ruhiger werden wird und nicht ganz so volatil. Aber ich sehe schon, die Bullen haben vielleicht noch das Kommando möglicherweise, aber die Bären haben gerade eine Hochphase, sagen wir so.
Jetzt hast du gerade volatil gesagt. Möchtest du kurz den VIX einblenden? Wie siehst du den VIX? Weil wir sind ja da in der vergangenen Woche auch stärker gestiegen über dieses 12 bis 20er Band drüber hinaus, sind aber nicht ausgebrochen über die 30. Wie siehst du denn die Volatilität?
Ja, also sehr, sehr stark. Also ich habe ja normalerweise, bin ich ja dann jemand, der einen Finanzierungstrade für unseren Zero Hedge ansetzt, und ich habe dieses Mal bewusst darauf verzichtet, weil das schon für mich schon ein bisschen katastrophal ausschaut alles, und das war die richtige Entscheidung am Ende des Tages. Wir haben definitiv hier die 20 nach oben durchschritten. Was man halt schon sagen muss, so ein bisschen die 30, wie du sagst, ist halt schon so eine Zone, wo es halt dann von Sell-Off zu Panik übergeht für mich. Ja, also ja. Wir sehen hier, die 30 ist, ich zeichne sie mal ein mit einem gelben Strich, dass man es besser sieht, ja, also alles, was unter 30 ist, mag vielleicht noch ein Sell-Off sein hier, also man sieht hier ein Sell-Off, hier definitiv, jetzt hier wieder, aber alles, was dann über die 30 geht, ist dann meistens auch, geht viel, viel weiter nach oben und ist dann meistens auch ein wirklich gravierender Ausbruch, zumindest in der letzten Zeit. Da muss man es natürlich immer anders sehen, aber man kann den VIX auch nicht immer gleich einstufen, sondern muss den immer in Phasen sehen. Wir sind ja da in einer hochvolatileren Phase rausgekommen, jetzt in einer Niedrigvolatile, und jetzt haben wir wieder mehr. Aber die 30 sind momentan schon so die Zone. Also wenn es über 30 geht, dann könnte es wirklich nach oben spiken, und das könnte durchaus dann zu Spannungen führen, sage ich jetzt mal.
Ja, sehe ich genauso eigentlich.
Super. Gut, dann schauen wir noch ein Video vielleicht, hast du gesagt. Schauen wir auch da noch drauf. Definitiv auch hier, wie du sagst, sehr, sehr spannend im Moment. Wir sind ja auch hier total abverkauft worden. Sind jetzt hier durchaus in einem Unterstützungsbereich, ja, der durchaus halten muss. Sonst wird es kritisch. Also ich würde auch hier sagen, irgendwo zwischen 165 und 175 ist alles noch in Ordnung. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann sieht man auch die Anchored VWAPs aus den Zwischentiefs hier nach oben kommen. Dann wird es schon kritisch. Also den ersten Anchored VWAP können wir eigentlich schon rausnehmen, den haben die Bären schon übernommen hier. Den zweiten, da sind wir jetzt dran. Und wie gesagt, die 165 ist da für mich eine Marke, die halten sollte. Wir können auch zu die gleitenden Durchschnitte dazukommen, weil da auch der 200er gleitende Durchschnitt jetzt raufkommt. Der steht im Moment bei 161. Also 165 ist für mich definitiv so ein Cluster, der halten muss bei einer Nvidia-Aktie. Sonst wird es auch da meiner Meinung nach charttechnisch zumindest einmal dünkler. Ja, also das definitiv einmal der Fall. Dann hast du noch gesagt, Palantir können wir uns anschauen.
Ja, weil ich bin jetzt zum Beispiel Short Palantir, also nicht mit großem Exposure, noch sehr klein, aber mich würde halt wirklich deine Meinung interessieren, weil ich Palantir jetzt gar nicht so wegen der Firma selbst shorte, sondern als Proxy für den Gesamtmarkt, weil ich halt denke, dass die noch einmal höher bewertet sind, also mit einem, was haben die, ein KGV von 300, 400, ja, ist ja unglaublicher Wahnsinn.
Also hier ähnliches Bild. Ich würde auch hier die 145 bis 150, also eher die 145 wäre der untere Bereich, vielleicht sogar ein bisschen drunter, da als Unterstützungszone sehen. Wenn der fällt, wird es auch da kritisch. Auch da können wir uns die Anchored VWAPs natürlich einzeichnen dazu. Entschuldige, zuerst einmal die gleitenden Durchschnitte. Du siehst auch hier ein Cluster mit dem 200er. Also auch da geht es nach oben. Also wir haben hier definitiv eine Clusterbildung. Und wenn ich jetzt vielleicht noch die Anchored VWAPs dazu nehme, so aus den Zwischentiefs, ja, ich kann nicht mehr viel einzeichnen, dann haben wir hier ein definitives Cluster bei roundabout 145. Und wenn das fällt, ja, dann wird es ganz kritisch. Und wenn wir uns anschauen, wann war Palantir das letzte Mal unter dem EMA 200, dann müssen wir zurückgehen bis in den Mai 2023, wo er drüber gesprungen ist. Und sonst war der EMA 200 eigentlich immer in allen, ohne Ausnahme, immer Unterstützung und in allen Situationen. Und wenn es da drunter geht, glaube ich, dann kommt der große Abverkauf bei Palantir. Also du bist wie immer so ein bisschen der Early Bird, aber hast du bis jetzt recht gehabt, aber das ist definitiv auch hier möglich, dass wir hier, wenn wir drunter gehen, also dann wird es charttechnisch zumindest dunkel. Ja.
Vielleicht, wenn du kurz zu mir nochmal rüberschaltest, ich habe da nämlich vielleicht auch noch was man kurz ansprechen könnte, und das ist der Wenig Semiconductors, der SMH, den ich ganz spannend finde. Ich habe noch eingeblendet den 200 Wochen gleitenden Durchschnitt, der ja eigentlich sehr, sehr gut als Bodenindikator da funktioniert hat, eigentlich immer wieder, muss man tatsächlich sagen. Und auf was ich quasi den Fokus lenken möchte, ist die Amplitude, die wir vom 200er entfernt sind.
Ja, super.
Und zwar in verschiedenen Bullenmärkten. Und da möchte ich schon sagen, also wir sind schon sehr, sehr hoch vom 200er entfernt. Die Fallhöhe ist extrem extensiert und da ist halt die Frage, ob wir da nicht mal wieder allein, also Mean Reversion Trade, Rückkehr zum Durchschnitt, ob wir da nicht einfach mal wieder ans, an den Bullenmarktboden vom 200er kleinen Durchschnitt andocken sollten.
Ja. Also wie man so schön sagt auf Wienerisch, zweit rausgeschwommen ohne Schwimmflügel. Und jetzt muss der Bademeister ihn zurückholen. Ja, also sehe ich auch so. Ist definitiv der Fall. Und wir haben ja auch in der letzten oder in den letzten Podcast-Folgen eigentlich schon drüber gesprochen. Über die CapEx hast du schon erwähnt, haben wir gesprochen. Ja. Und darüber, dass die Bewertungen schon relativ hoch sind. Und dass so dieses Gefühl von, hey, die investieren in Wachstum, hin zu, hey, das ist eigentlich hochriskant, was die da alle gerade machen. Gerade der Fall ist und mich erinnert das sehr an Meta und das Metaverse. Ja? Also Mark Zuckerberg ist ja mit dem Metaverse auch ohne Schwimmflügel ziemlich weit rausgeschwommen und die Investoren haben ihn dann eingefangen sozusagen und wieder zurückgeholt. Und ich glaube, dass das auch sein könnte. Die Frage ist, wie schnell reagieren die jetzt? Und für mich definitiv einer der heimlichen Gewinner der ganzen Situation könnte jetzt definitiv Apple werden. Also ich schaue mir Apple definitiv sehr, sehr genau an diesbezüglich. Natürlich werden die auch leiden, wenn der Gesamtmarkt und wenn der SMH fällt, werden die auch fallen. Aber sicherlich nicht in dem Ausmaß, in dem die anderen fallen werden, die jetzt aber Milliarden investiert haben. Also Apple steht da jetzt momentan auf einer wunderbaren Position und langfristig könnte das spannend werden. Also ich schaue mal Apple, ich habe jetzt noch keine Exposure in Apple und ich werde auch jetzt keins aufbauen, aber Apple könnte einer der ersten Aktien sein, die ich dann, wenn ich denke, wir kommen in die Nähe des SMA 200 oder des EMA 200 im SMH zum Beispiel oder wenn so ein Zeichen der Bodenbildung ist, wäre Apple die Aktie der Wahl für mich, weil die halt ja dieses ganze Kapital, was die anderen jetzt hier mit beiden Händen rausgeschmissen haben, das haben die nicht gemacht. Ja, mal schauen. Aber das ist nur so eine Idee, das muss man dann natürlich, wenn es soweit ist, muss man das auch aufdröseln, klar.
Jetzt ist meine Frage, Thomas, ich meine, du bist ein alter Hase an der Börse. Also du hast ja mit 35 Jahren Börsenerfahrung, hast du schon wirklich einiges gesehen. Also du hast den einen oder anderen Crash auch miterlebt und durchgemacht. Und jetzt ist meine Frage eigentlich, wie schätzt du das, die ganze Gemengelage ein? Sagst du, das ist wirklich was, wo man sich Sorgen machen sollte? Oder sagst du, wir haben das alles schon mal gesehen? Oder wie gehst du an die Sache ran, vor allem im Sinne von Hedging? Ziehst du deine Hedges hoch oder sagst du, es ist noch nicht die Zeit dafür? Wirst du vorsichtiger oder gehst du voll Risk-On-Modus? Wie siehst du gerade die Gemengelage aus deiner persönlichen Erfahrung und Einschätzung als Long-Term-Trader?
Ja, also dadurch, dass ich bald 40 wäre, mit 35 Jahren Börsenerfahrung, habe ich natürlich die nötige Erfahrung, keine Frage. Ja, für mich ist es einfach so, dass im Moment für mich noch nicht alle Red Flags da sind, die normalerweise dabei sind. Also wir sind noch nicht in diesem Überhype drinnen, der normalerweise so die Blasenbildung beschreibt.
Also quasi ein Blow-off-Top, das erwartest du noch, oder wie?
Ja, Blow-off-Top, beziehungsweise ist es in den Massenmedien, ist es also noch gar nicht so vorhanden. Ja, also in der Regel schreibt ja die Bild-Zeitung dann irgendwann oder die Kronenzeitung in Österreich drüber, dass jetzt die alle möglichst in Cheap-Aktien investieren sollten. Vielleicht ist mir das auch, ist es dieses Mal komplett anders. Also es sind auf jeden Fall noch nicht alle Red Flags da. Es sind einige da und ich sehe es jetzt auf zwei Möglichkeiten. Mein Basisszenario ist noch immer, dass wir das eher seitwärts abbauen können. Wie gesagt, ja. Du sprichst ja immer über die makroökonomischen Risiken. Also wenn da natürlich wenn da ein Großbrand entsteht, dann brauchen wir eh nicht mehr über seitwärts konsolidieren reden. Ansonsten könnte sich das seitwärts konsolidieren. Auch wenn wir jetzt auf 6.000 runterfallen, ist das jetzt kein Drama für mich. Also auch das wird für Seitwärtskonsolidierung für mich heißen. Ob dann jetzt tatsächlich in irgendeiner Art und Weise der große Crash kommt, da bin ich mir jetzt noch nicht sicher. Also ich bin jetzt nicht der die Hedges jetzt massiv anzieht oder sonst irgendwas. Aber kann natürlich jederzeit passieren, keine Frage. Aber ich sehe das Basisszenario trotzdem eher mal in einer Korrektur, in einer größeren Korrektur, nicht in einer 5% Korrektur, sondern vielleicht einmal 10 oder 12% Korrektur. Und dann gegebenenfalls ein bisschen seitwärts laufend, vielleicht sogar über 1-2 Jahre seitwärts laufend. Ich glaube aber nicht, dass der Bullmarkt so weitergeht wie bisher. Also das glaube ich von dem Szenario, das ist zumindest, da wäre der Crash eher noch ein Szenario, bevor ich den Bullenmarkt weiterlaufen sehe. Also ich sehe uns jetzt nicht unbedingt im nächsten Jahr bei 7.500 Punkten stehen.
Ja, spannend. Ich meine, in ein paar Wochen haben wir die Chance, dass wir das ganze Jahr Revue passieren lassen, so wie wir es letztes Jahr gemacht haben.
Hey, das war der Hintergedanke von deiner Frage. Du wolltest schon ein bisschen meine Predictions rauskitzeln. Boah, skandalös.
Ich wollte dich sehr verlocken. Das war, was du Ende Dezember da announcen wirst für das Jahr 2026. Wir werden natürlich wieder Ende des Jahres das Jahr Revue passieren lassen und drüber quatschen, welche von unseren Predictions sind aufgegangen. Ich glaube, wir hatten ein ganz gutes Jahr. Wir haben uns zwar weit aus dem Fenster gelehnt, aber ich glaube, es ist einiges aufgegangen. Meine Yield Curve Control in den USA, die lässt noch auf sich warten. Aber ja, wir werden auf jeden Fall einen Kassensturz machen und dann eben auch einen Ausblick geben auf das neue Jahr. Ich freue mich schon riesig auf die Folge. In ein paar Wochen ist es soweit, Thomas.
Jawohl.
Wir haben jetzt vielleicht noch ein Live-Event haben wir noch, wo wir noch einmal live traden mit der Community Mitte Dezember. Eine kleine Weihnachtsfeier. Und dann schauen wir, dass wir ein von uns noch weiteres Projekt antreiben, das dann im Jänner starten soll.
Absolut. Da haben wir eben im letzten Podcast schon ein bisschen drüber erzählt. Wer sich in die Warteliste eintragen will, kann das in den Shownotes und in der Videobeschreibung tun. Selbstverständlich. Und ja, wir freuen uns natürlich schon sehr darauf, weil wir da sehr, sehr spannende Partner in Crime haben. Genau, aber da brauchen wir heute noch nicht so viel drüber erzählen. Das machen wir dann, wenn es soweit ist.
Genau, in diesem Sinne, wenn du keine Themen mehr hast, sage ich danke.
Wir sind durch. Ich sage auch danke, bis zum nächsten Mal. Liken, abonnieren und weiter erzählen, dass es diesen wunderbaren Podcast gibt. Und in diesem Sinne, Dominik, ich freue mich schon, wenn wir nächstes Mal wieder gemeinsam nebeneinander sitzen. Mach's gut. Ciao, ciao.
Ich mich auch. Tschüss.